SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Grenzkontrollen mitten in der EU an allen deutschen Grenzen. Aus gutem Grund ist das nur im begründeten Ausnahmefall erlaubt. Corona war einer, die EM und jetzt der gestiegene Handlungsdruck in der Migrationspolitik. Alle Beispiele zeigen, wie schwierig das richtige Abwägen ist zwischen Vor- und Nachteilen. Vor allem Wirtschaftsvertreter betonen das immer wieder, wie Jan Glockauer von der IHK Trier.
Die regionale Wirtschaft in unserer Großregion, die funktioniert nur noch zusammen, grenzüberschreitend. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal.
Wie waren jetzt die ersten Tage mit den neuen Kontrollen für Pendler, Händler, Dienstleister und andere Grenzgänger? Das hören wir gleich. Außerdem stellen wir euch ein neues Forschungsprojekt der Uniklinik Tübingen vor. Die Arbeitsmediziner und Medizinerinnen wollen neue Ansätze für einen effektiveren Gesundheitsschutz im Job entwickeln. Und zwar, das ist das Besondere, im direkten Austausch mit den Berufstätigen.
Richtig starke Kopfschmerzen. Dann hat sich herausgestellt, dass ich plötzlich Bluthochdruck hatte und ich hatte Schwierigkeiten beim Einschlafen oder auch beim Durchschlafen. Und das wurde einfach immer deutlicher, dass das mit der Arbeit zusammenhängt.
Was macht uns bei der Arbeit krank und was kann man dagegen tun? Das wird gemeinsam mit Berufstätigen am Uniklinikum Tübingen erforscht. Wie es angelaufen ist, auch das ein Thema in dieser neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Wer in Baden, der Pfalz, im Ahrtal oder rund um Trier lebt, kennt es kaum anders. Man fährt rüber nach Frankreich, Luxemburg oder Belgien und merkt es eigentlich gar nicht. Normalerweise. Gerade wird aber an allen deutschen Grenzen stichprobenartig kontrolliert, mindestens für ein halbes Jahr. Und das fällt vor allem denen auf, die regelmäßig rüberfahren, zur Arbeit oder zum Einkaufen. Ihre Erfahrungen mit den neuen Kontrollen interessieren uns. Wir haben uns an zwei Grenzen umgehört, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Da fangen wir auch an. Grenzgänger und Grenzgängerinnen in der Region Trier sehen die Kontrollen insgesamt äußerst skeptisch.
Ich fahre täglich und ärgere mich, wenn ich lange im Stau stehe. Und ich stand schon lange im Stau, völlig unnötig, denn an anderen Übergängen gibt es diese Kontrollen nicht. Also völliger Quatsch aus meiner Sicht.
Nervig ist es auf jeden Fall. Also im Stau habe ich auch schon mal gestanden. Brauche jetzt durchschnittlich 20 Minuten länger.
Also ich fahre normalerweise nicht hier über die Grenze, sondern weiter vorne über Grevemache. Und wenn ich hier über die Grenze fahre, Richtung Trier über die Autobahn, dann kostet es teilweise über eine halbe Stunde oder eine Stunde länger.
Dämlich. Purer Aktionismus.
Sehr unangenehm. Also es ist auch viel zu lange geplant. Wäre schon besser, wenn es mal ein bisschen schneller gehen würde.
Staus bis zu einer Stunde. Davon wird auch in Grenzgängerforen im Internet berichtet. Die Bundespolizei Trier sagt dagegen, die Wartezeit habe maximal eine halbe Stunde betragen in den ersten Tagen, weil bei größeren Verzögerungen die Kontrollspur geöffnet werde. Im badischen Kehl war die Bundespolizei auch in der Straßenbahn unterwegs, die alle paar Minuten über die Europabrücke rüber ins elsässische Straßburg fährt. Vor allem Händler und Geschäftsinhaberinnen in Kehl haben Nachteile durch die Grenzkontrollen bemerkt. Wolfgang Brauer hat Eindrücke gesammelt.
Nächster Halt, Kehl. Prochain arrêt, Kehl.
Kehl-Europabrücke. Bundespolizisten fahren in grenzüberschreitenden Zügen mit, kontrollieren stichprobenartig Fahrgäste in der Tram aus Straßburg und winken auf der Straße einzelne Fahrzeuge heraus. Grenzgänger, die in Frankreich wohnen und in Deutschland arbeiten, und andere Passanten sehen das mit gemischten Gefühlen.
Sollen es halt kontrollieren, wer weiß, vielleicht finden die ja was.
Bis jetzt habe ich überhaupt nichts von den Kontrollen mitgekriegt, außer gerade die Polizisten an der Straßenbahn. Ich dachte, wir sind eigentlich weg davon und hier deutsch-französische Freundschaft. Für mich ist das eigentlich was ganz Surreales.
Grenzgänger, da müssen wir also früher aufstehen.
Ich finde es, wenn es angemessen ist, richtig.
Bisschen schade, weil es normal war, dass wir halt Grenzgänger sind und sind halt zwei Städten, die zusammenarbeiten. Kann sein, falls es dann richtige Kontrollen sind, dass es Leuten ankäst.
Auch Händler in der Kieler Innenstadt sehen Nachteile.
Im Prinzip ist die Situation die, dass für LKW-Kontrollen Fahrzeiten verlängert werden, die dann wieder abgewälzt werden müssen auf den Endkunden.
Bei so Laden wie Schuhgeschäfte, Kleidergeschäfte, ich denke, da merkt man halt schon was. Hört man halt schon, komme ich nicht, wie lange stehe ich an der Grenze, höre ich öfters.
Also mir merke ich schon, dass weniger Franzosen kommen und das ist irgendwo geschäftsschädigend.
Ich habe das schon gehabt, dass weniger Franzosen hier den Markt besucht haben.
Wolfram Pritz, Oberbürgermeister von Kehl, zieht am Ende der ersten Woche eine Bilanz. Haben sich seine anfänglichen Bedenken wegen der Grenzkontrollen bestätigt?
Die Bundespolizei geht sehr, sehr achtsam gerade mit den Grenzgängern um, sodass sich die Maßnahmen nicht gravierend auswirken und die Sorgen und Nöte, die wir am Anfang hatten, sich nicht bewahrheitet haben.
Man hört's deutlich. Aus der Politik kommt mehr Verständnis für die Kontrollen als aus der Wirtschaft. Warum offene Grenzen in der EU wirtschaftlich so wichtig sind, darüber habe ich mit Jan Glockauer gesprochen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Trier. Herr Glockauer, Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte versprochen, dass es trotz der Grenzkontrollen keine langen Staus geben soll. Wie hat das geklappt? Was haben Sie bisher aus den Unternehmen gehört?
Es sind smarte Kontrollen versprochen, so war, glaube ich, der Begriff. Und das können wir aktuell leider noch nicht bestätigen. Also es kommt schon zu erheblichen Beeinträchtigungen, gerade im Berufsverkehr, morgen und am Abend.
Smarte Kontrollen, damit ist gemeint, mit möglichst wenig Störung im Zusammenhang.
Genau, so verstehen wir diesen Begriff. Und natürlich ist es klar, wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum Grenzkontrollen macht, dass das nicht ohne Einschränkungen vonstatten geht. Und wir haben den Auftrag, darauf hinzuweisen, dass wir eben unseren Personen- und Warenverkehr, ja, der ja in der Region gelebt wird, das ist ja der Motor für alles, dass der eben nicht ins Stottern geraten darf. Unternehmen, auch kleinere, auch Handwerksbetriebe, die in Luxemburg ihre Aufträge zu erfüllen haben, täglich dort rüberfahren. Wir haben in der Region jetzt aus Deutschland kommend über 40.000 Pendlerinnen und Pendler, die sich morgens auf den Weg zur Arbeit machen und am Nachmittag, am Abend wieder zurückfahren. Und natürlich haben wir Luxemburger, die den Handel oder die Gastronomie in der Region rundherum um Trier besuchen und die dort wichtige Kundinnen und Kunden sind. Wir haben negative, schlechte Erfahrungen gemacht in der Zeit der Corona-Pandemie und jetzt auch im Zusammenhang mit der Europameisterschaft. Dieses Thema, wenn die Grenzen geschlossen werden, das war bei Corona der Fall, oder wenn eben erhebliche Kontrollen trotz Schengen eingeführt werden, das ist immer ein sehr, sehr emotionales Thema.
Und diese emotionalen Aspekte, die lassen sich gar nicht unbedingt in Zahlen beziffern, ne? Sie haben das Schengen-Abkommen angesprochen, das ja in der EU freien Personen- und Warenverkehr ermöglicht und das seit Jahrzehnten gilt. Viel Zeit, in der sich die Wirtschaft auch dran gewöhnt hat, bei der Planung von Produktion, von Handel, von Logistik damit rechnen zu können. Also wie wichtig ist, dass diese Freiheit in der EU erhalten bleibt?
Die regionale Wirtschaft in unserer Großregion, die funktioniert nur noch zusammen. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, und zwar grenzüberschreitend. Und insofern ist das unerlässlich, dass das auch möglichst störungsfrei fortgesetzt wird. Insofern ist unsere Bitte, aber auch unsere Forderung, dass man eben hier genau hinschaut, ob jetzt diese Einschränkungen, die gemacht werden, ob nun smart oder nicht ganz so smart, ob die wirklich auch einen Effekt haben auf das Ziel, was man erreichen will. Und das sollte man evaluieren, das sollte man auch begleitend kontrollieren. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann müssen wir das möglichst schnell wieder abschaffen. Und da ist unsere Hoffnung, dass eben auch hier vielleicht nicht alle Grenzen über einen Kamm geschoren werden. Also wenn es andere Grenzen gibt, wo es mehr Sinn macht, Kontrollen durchzuführen, als jetzt beispielsweise zwischen Luxemburg und Deutschland, dann hoffen wir und erwarten wir, dass darauf dann auch reagiert wird.
Sie hatten vorhin auch die Corona-Zeit erwähnt, wo man ja doch gründlich Erfahrungen auch mit geschlossenen Grenzen machen konnte. Die Erinnerung an die Probleme, die ist noch da, aber konnte man auch was lernen im Zusammenhang mit Grenzkontrollen und wie sie eben möglichst smart sein können? Konnte man da was mitnehmen?
In der Corona-Zeit war der Frust riesig, weil man sich gefragt hat, wie denn ein Virus jetzt an einer nationalen Grenze plötzlich Halt machen soll. Was konnte man lernen? Also wir haben nicht nur die Grenzen, wenn man die Autobahn benutzt, sondern es gibt ja auch die grünen Grenzen zwischen unseren Ländern. Und wenn man sich zwischen Luxemburg und Deutschland oder zwischen Belgien und Deutschland hin und her bewegt, wird es so gelebt und wahrgenommen, als wäre man innerhalb von Deutschland unterwegs. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Und insofern wird einem das dann eben sehr bewusst, wenn hier plötzlich Einschränkungen entstehen, die das Gefüge und die Zusammenarbeit plötzlich belasten.
Also das hat man vor allem mitgenommen, dass man diese Freiheit innerhalb der EU, diese Zusammengehörigkeit erst so richtig zu schätzen gelernt hat und umso schwerer, wenn sie dann so wie jetzt doch wieder eingeschränkt wird.
Insbesondere auf der Luxemburger Seite führt das eben zu Frust. Das liegt natürlich daran, weil das ein vergleichsweise kleines Land ist Und man natürlich dann das Gefühl bekommt, man wird beschränkt in der Möglichkeit, dieses Land auch zu verlassen. Und wir jetzt als Wirtschaftsregion mal betrachtet, sind natürlich darauf angewiesen, dass das Verhältnis zu den Luxemburger Kunden, ja, die in großer Zahl auch eben nach Deutschland in die Region Trier kommen, dass das gut bleibt und unbelastet.
Sagt Jan Glockauer, er ist Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Trier und fordert, genau hinzuschauen, ob die Grenzkontrollen, nicht nur die in Rheinland-Pfalz, wirklich das bringen, was sie sollen. Sonst seien die negativen Effekte für die regionale Wirtschaft nicht zu rechtfertigen. Wann wart ihr das letzte Mal gestresst im Job? Bei den meisten ist das wahrscheinlich nicht so lange her. Doch die berufliche Belastung nimmt offenbar allmählich überhand. Häufig massiv unter Druck, sehen sich mehr als 40% der Befragten in einer aktuellen Forsa-Umfrage. So kann das nicht bleiben, findet ein Team von Arbeitsmedizinern und Medizinerinnen der Uniklinik Tübingen und hat einen Bürgerdialog gestartet. Dabei hören sie Berufstätigen aus unterschiedlichsten Bereichen genau zu, wenn die von Stressfaktoren und Belastungen in ihrem Job erzählen. Diese Infos sollen dann direkt in die Forschung einfließen, um dann möglichst praxisnahe Lösungen zu finden, damit Arbeit weniger oft krank macht. Denn aktuell müssen immer wieder Menschen ihren Job, den sie eigentlich mögen, aus gesundheitlichen Gründen hinschmeißen. Wie auch der Beitrag von SWR-Reporter Thomas Scholz-Hörnig zeigt. Er war für uns beim Auftakttreffen in Tübingen dabei.
Oder wenn alle geistige Belastung oder Herausforderung.
Zunehmende Belastung, Herausforderung, das waren häufig gesagte Worte, als die Beschäftigten in kleinen Gesprächsrunden den Wissenschaftlern ihren Arbeitsalltag, häufige Stressfaktoren und die entsprechenden Folgen geschildert haben. Etwa Hanna Spreter. Viele Jahre hat sie im Krankenhaus als Pflegerin gearbeitet und erlebt, dass es ihr immer schlechter ging.
Ich hatte häufig richtig starke Kopfschmerzen. Dann hat sich herausgestellt, dass ich plötzlich Bluthochdruck hatte. Und ich hatte Schwierigkeiten beim Einschlafen oder auch beim Durchschlafen. Und das wurde einfach immer deutlicher, dass das mit der Arbeit zusammenhängt.
Für sie war die Ursache klar, die zunehmende Verdichtung in der Arbeitswelt, gerade im Gesundheitswesen.
Es waren zum einen mehr Patienten pro Schicht, ganz konkret statt 10, 12 Aufnahmen am Tag. Mehr Aufgaben, dass einfach Sachen, die davor delegiert wurden, wir dann selber machen mussten, das hat zugenommen. Und insgesamt, da auch auf den anderen Stationen überall die Belastung zugenommen hat, war es weniger möglich, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn dann wirklich mal was Unvorhergesehenes passiert ist.
Aufmerksam hören die Uni-Forscher zu, als sie darüber berichtet. Ähnliches erzählt Gabriele Schickert. Sie hat nach 25 Jahren in ihrem eigentlich geliebten Job kapituliert, in der Kinderbetreuung als Leiterin eines Aktivitätsspielplatzes. Ein Grund?
Je älter man wird, desto schwieriger wird es mit dem Lärm. Also der Lärm ist wirklich ein großer Stressor. Aber was auch eine große Belastung war, das Gefühl zu haben, für alles und jeden in dem Laden verantwortlich zu sein. Und ich muss halt immer funktionieren und ich muss alles im Kopf und alles im Blick haben.
Ihre Lösung, der Wechsel in einen Verwaltungsjob. Gut 3 Stunden hören die Forschenden des Instituts für Arbeitsmedizin zu, füllen Notizkärtchen. Vieles ist ihnen bekannt, manches aber auch neu. Etwa die Sorgen der Selbstständigen, die oft unter Zukunftsängsten leiden. Genau solche Dinge möchte das Team um Institutsleiterin Monika Rieger erfahren.
Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die arbeiten, noch mal anders von ihrer Arbeit betroffen sind als Menschen, die über diese Arbeit nachdenken. Ich kann nicht alles erfassen. Und insofern war die Idee, deren Erfahrungen zu hören, um dann neue Impulse für unsere Arbeit zu bekommen.
Darum hat sie den Bürgerdialog zwischen der Wissenschaft und Betroffenen angestoßen. Doch das ist nur der erste Schritt. Im nächsten wollen die Arbeitsmediziner regelmäßig mit Berufstätigen über ihre aktuellen Forschungen sprechen, um zu hören, was die davon halten, welche Tipps sie haben, erklärt Monika Rieger.
Wir planen ein Format, das wollen wir Dialogforum nennen und darum bitten, uns Feedback zu geben zu Forschungsideen, die wir haben, zu Forschungsergebnissen, die wir haben, um unsere Perspektive immer wieder zu weiten, um die Erfahrungen der Allgemeinbevölkerung.
Und es werden auch nach Ende der bisherigen Anmeldefrist noch Freiwillige gesucht, ihre Erfahrungen beizusteuern, vor allem aus Handwerk und Industrie. Mehr Infos gibt's auf der Seite der Uniklinik Tübingen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Business Coach Caroline Lüdemann ist Expertin für das angemessene Sozialverhalten in jeder noch so kniffligen Situation, so wie dieser hier. Wie gehe ich mit einem Konflikt auf der Arbeit zwischen zwei Personen um, wenn die eine im Führungsteam ist, fragt jemand, ohne seinen Namen nennen zu wollen, und beschreibt weiter, auch wenn sich herausstellt, dass es noch andere Mitarbeitende gibt, die betroffen sind, sich aber nicht trauen, das anzusprechen. Caroline Lüdemann empfiehlt, aktiv zu werden und schlägt vor, den alten Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte ein bisschen abzuwandeln, damit er passt.
Man könnte wohl die Frage stellen, ob das Motto, wenn zwei sich streiten, schweigt, der Dritte abgewandelt werden sollte. Wäre man jetzt selbst in einer Führungsrolle, dann hätte man auf jeden Fall die Aufgabe, bei Konflikten zwischen zwei Mitarbeitern zu klären. Das würde sich schon ganz allein ergeben aus einer Fürsorgepflicht aus dem Arbeitsvertrag heraus. Als Mitarbeiter ist das nicht so einfach zu bejahen. Dennoch würde ich es schon für richtig halten, da zu intervenieren. Ich glaube aber nicht, dass einem die Rolle zukommen sollte, den Konflikt zu schlichten oder gar irgendwie als Mediator zu fungieren. Das müssen dann schon andere übernehmen. Aber man könnte als Mitarbeiter darum bitten, den Konflikt zu klären im Interesse eines harmonischen Büroklimas. Daran müssten ja alle ein Interesse haben. Und dafür könnte man dann auch weitere Unterstützer ins Boot holen, zum Beispiel die Kollegen, wenn die eben auch betroffen sind. Aber es wäre auch denkbar, den zuständigen Personaler mit ins Boot zu holen und dort eben um Hilfe oder Unterstützung zu bitten. Vielleicht dann mit Worten wie, ich bin besorgt, ich merke, dass unser Arbeitsklima unter dem Konflikt leidet. Und ich denke, da kann einem dann wirklich niemand einen Vorwurf machen, eigentlich sogar ganz im Gegenteil.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war die neue Folge von SWR1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.